In meiner Situation war ich schon recht spät dran. Ich wollte einfach diese Firma nicht mehr sehen. Meine Geduld war dann auch nicht da. Ich konnte nicht mehr, ich war beim Arzt und gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr hin. Nie wieder gehe ich da hin. Aber der Absturz ging dann relativ schnell.
Ständig kreisten seine Gedanken um die Arbeit. Er war gereizt, antriebslos und konnte in seiner Freizeit nicht mehr abschalten. Tino Filippi aus dem Spessart arbeitete lange Zeit als Abteilungsleiter, bis der Stress zu viel wurde. Die Diagnose: Burnout. 9 Monate ging dann nichts mehr. Daraufhin änderte er sein Leben. Mein Name ist Nicole.
Und ich bin Chris. Und damit willkommen bei Frohes Schaffen, dem Karriere-Podcast der Mainpost. Wir sprechen hier regelmäßig über kontroverse Themen rund um die Arbeit. Und heute haben wir Tino bei uns zu Besuch. Und mit ihm sprechen wir über seine Burnout-Erkrankung.
Bevor wir loslegen, haben wir aber noch einen wichtigen Hinweis für euch. Wer selbst unter psychischen Problemen leidet, sollte diese Folge am besten mit einer anderen Person und nicht alleine anhören. In den Shownotes haben wir euch zudem auch nochmal alle Links und Telefonnummern zu Hilfestellen verlinkt.
Und damit willkommen, Tino, bei uns hier im Studio.
Ja, hallo, danke. Es freut mich sehr, hier sein zu können.
Psychische Probleme kommen ja häufig schleichend. Viele beschreiben, dass sie dann irgendwie einen Knackpunkt oder eine Situation hatten, bei denen ihnen das dann wirklich bewusst wurde, okay, hier läuft was richtig schief. Deswegen vielleicht zum Einstieg mal direkt eine persönliche Frage. Hattest du so einen absoluten Tiefpunkt, an den du dich jetzt rückblickend erinnern kannst?
Einen Tiefpunkt in diesem Sinne hatte ich eigentlich nicht, zumindest nicht gemerkt, weil man ist in diesem Hamsterrad oftmals so gefangen, dass man selber das gar nicht bemerkt. Also bei mir war dann die Initialzündung eigentlich meine Lebensgefährtin, die dann wirklich mal gesagt hat, jetzt ist aber Schluss, entweder du musst was ändern oder ich muss was ändern, weil so kann es nicht weitergehen. Und das war dann für mich so eine Initialzündung zu sagen, okay, da muss was passieren.
Wir hatten vor kurzem auch ein Seminar, wo es um das Thema Burnout ging. Und gerade wenn man sich damit beschäftigt und es mal googelt, dann merkt man ja, dass da sehr viele Symptome zusammenkommen. Wann hast du denn gemerkt, dass du nicht mehr nur noch normal gestresst und erschöpft bist, so wie es ab und an mal vorkommt, sondern dass das alles Symptome sind, die auf eine Krankheit zurückzuführen sind?
Ja, bei mir war es halt so, ich habe halt immer wieder und vermehrt auch unter Schlafstörungen gelitten. Also besonders die Nacht von Sonntag auf Montag früh, die war sehr, sehr lange. Und dann am Tag war ich entsprechend unausgeschlafen. Und auch, man ist halt auch immer sehr gereizt danach, wenn man nicht ausgeschlafen ist. Und das waren halt solche Punkte, die sich halt so eingeschlichen haben dann. Ne?
Wir hatten jetzt schon die ersten Symptome, die auf Burnout hindeuten. Und gleichzeitig ist es auch ein Wort, das ja inzwischen in der Gesellschaft viel benutzt wird und vielleicht auch ein bisschen leichtfertig benutzt wird. Deswegen haben wir vor dem Gespräch schon mit Titus Jakob gesprochen. Er ist Oberarzt mit dem Schwerpunkt auf ambulante Psychotherapie am Krankenhaus Schloss Werneck. Und wir haben ihn gefragt, was Burnout aus psychologischer Sicht überhaupt ist. Wir hören uns jetzt gleich seine Antwort an. Er bezieht sich darin auf Studien von einer anderen Psychologin.
Kurz zusammengefasst: dass eine emotionale Erschöpfung da sein muss, eine Distanzierung oder Gleichgültigkeit gegenüber beruflichen Aufgaben, das nennt sie Depersonalisierung, und dem Erleben von subjektiven oder objektiven Misserfolg im Beruf. Das wären so die 3 wichtigsten Kriterien dort für das Burnout-Syndrom. Und häufig tritt diese Konstellation auf, wenn die individuellen Ressourcen, also alles, was einen gesund hält, das nennt man auch Resilienz, wenn also diese individuellen Ressourcen nicht mehr gegenüber den steigenden beruflichen Anforderungen ausreichen.
Was uns natürlich jetzt interessiert, ist, inwieweit du dich in diesem Statement wiederfindest und inwiefern auch die Arbeitsbedingungen bei dir ausschlaggebend waren.
Ja, es ist schon so gewesen bei mir, dass einfach die Arbeit an sich gerne verschoben wird auf den nächsten Tag, man verteilt, was geht, man macht die Arbeit nicht mehr mit der Hingabe und mit der Genauigkeit, die man sie vielleicht ausführen müsste. Man lässt schleifen, man schleppt sie so durch den Tag und hofft aufs Wochenende, sag ich mal so. Aber die Arbeit an sich wird nur noch bedingt als Aufgabe wahrgenommen. Es ist einfach nur noch eine Belastung.
Okay, vielleicht kannst du da an der Stelle kurz erklären, was du gearbeitet hast oder wie dein Alltag so aussah, was dich da besonders gestresst hat, was für dich ja die kritischen Punkte waren.
Gut, wir sind ja ein Metallunternehmen, wir stellen medizinische Teile aus Edelstahl her und da ging es eben auch immer darum, die Abteilung zu organisieren. Man war verantwortlich für den Personaleinsatz, für den Materialeinsatz, für die Qualität, für die Durchlaufzeiten, das Ganze drumherum, es wurde dann halt einfach alles zu viel. Man hat einfach den Überblick verloren, die ganzen Herausforderungen, die Urlaubsplanungen, viele Veränderungen, Modernisierungen, die ja eigentlich schon gut sind, aber mit denen man vielleicht einfach aufgrund der Gesamtsituation, mit dem einzelnen Punkt wäre man schon klargekommen, aber mit der Vielzahl an Aufgaben, die dann auf einem hereinprasseln, war man einfach dann überfordert und hat dann gewisse Dinge einfach mal schleifen lassen. Ne?
Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, die vielleicht konkret deinen Alltag da geprägt haben?
Ja gut, früh war es halt immer so, man muss erstmal die ganzen E-Mails sichten. Das war ja schon mal das erste, die erste Hürde, sag ich mal, die erste Angst. Man macht sein E-Mail-Postfach auf und hat dann 30, 40 E-Mails von gewissen Mitarbeitern, die einem was, dir was wollen, Informationen, und sich da durchzukämpfen, das war schon mal das erste, der erste Horrormoment. Bis man sich da schon orientiert hat, und dann daraus eben abgeleitet die Aufgaben, die man zugeteilt bekommen hat, mit den Aufgaben, die man von Tag vorher und von den Tagen vorher noch hatte, das dann einfach dann zu organisieren, dass der Ablauf entsprechend vernünftig verstatten geht. Es war dann schon so, irgendwann war ich an einem Punkt angelangt, ich habe dann E-Mails einfach nur noch gelöscht. Ich habe die einfach gelöscht und habe mir gedacht, wenn jemand was von mir will, dann wird er schon kommen. Waren natürlich auch wichtige E-Mails dabei mitunter, ne? Das war natürlich nicht so vorteilhaft. Aber ich habe dann einfach wirklich einfach alles zeitweise gelöscht, war natürlich auch keine Lösung. Ne?
Jetzt hattest du ja auch schon mehrfach gesagt, dass es Veränderungen gab und auch Modernisierungen in der Firma. Kannst du da mal ein Beispiel für nehmen, wie sich vielleicht dein Beruf über die Jahre so verändert hat, dass du dich damit auch dann nicht mehr mit den Aufgaben wohlgefühlt hast?
Ja, früher war es einfach so, ich war zu 50% als Abteilungsleiter in der Produktion selber aktiv gewesen, also auch mit Maschinenbedienung, also einrüsten, Mitarbeiter unterstützen, Mitarbeiter einlernen, einarbeiten, und zum 50% dann wahrscheinlich in der Abteilungsleitung Arbeitsplätze organisieren, Arbeitspapiere organisieren und so weiter. Das ist halt immer weniger geworden. Es kamen immer mehr Aufgaben im administrativen Bereich. Es gab immer mehr zu organisieren. Diese ganzen Themen haben sich verlagert. Ich war dann einfach überhaupt nicht mehr in der Fertigung die letzten 4, 5 Jahre als Abteilungsleiter. Und man verliert dann auch ein bisschen dann den Kontakt zur Abteilung. Man wird dann einfach verwaltet, die Abteilung, sagt man so schön danach. Und das war dann ein Problem, weil viele Dinge halt einfach dann aufgrund auch dieser ISO-Zertifizierung, die wir eben für Medizinzulieferer erfüllen müssen, sehr viel Dokumentationsgeschichten, die dann auf mich eingestürzt sind. Ob das jetzt Arbeitssicherheit war, Produktsicherheit war oder Mitarbeiter Einweisungen, das muss alles dokumentiert werden. Das war früher einfacher. Ne, man hat einen Mitarbeiter eingewiesen, da hat man gewusst, der kann das. Heute musst du den einweisen, du musst das dokumentieren und du musst auch dann nachweisen können, dass er das verstanden hat. Dinge, die in einer halben Stunde erledigt waren, haben dann halt 4 Stunden gedauert, sage ich jetzt mal so. Und das war halt schon ein Problem für mich dann. Ne?
Aber mit welchen Gefühlen bist du denn dann auf die Arbeit gegangen? Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor. Man steht ja dann morgens auf und man weiß dann schon, die und die Aufgaben fallen wieder an und vielleicht kriege ich das zeitlich nicht hin oder habe da auch andere Sachen, die mich in dem Moment dann stressen. Also hat es sich auch gefühlsmäßig bei dir schon ausgewirkt, dass du da vielleicht auch mit einem schlechteren Gefühl auf die Arbeit bist?
Ja, man hat ja dieses innere Unruhegefühl. Ne? Also man ist dann so nervös, eigentlich völlig grundlos, weil man kann ja seine Arbeit, aber man hat schon diese Grundnervosität, was kommt denn heute wieder auf mich zu und was mache ich denn jetzt? Und dann ist man natürlich auch von der Problematik her, wenn ein Mitarbeiter Probleme hat, vielleicht auch nicht immer so empfänglich, wie man es eigentlich sein sollte als Vorgesetzter, oder so geduldig, dann ist man manchmal auch, ja, ein Unleid, sag ich jetzt mal so, ne, und lässt vielleicht auch mal einen Mitarbeiter aus, unbewusst, was natürlich gar nicht geht. Also man ist dann einfach in einer gewissen Grundstresssituation, die sich auch gar nicht abbaut so richtig.
Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie du dich auf der Arbeit gefühlt hast, aber das hört ja auch nicht mit dem Feierabend auf bei Burnout. Also viele sprechen da von einem leeren Akku, von einem kaputten Akku. Ein typisches Zeichen ist, dass sich die sozialen Kontakte reduzieren, dass man sich mehr zurückzieht oder auch Erholungsphasen wie Urlaub einfach nichts mehr bringen ab dem ersten Tag, wo man wieder zur Arbeit geht. Wie hast du dich da in der Freizeit gefühlt?
Ja, das war schon so. Also man nimmt dann Arbeit mit nach zu Hause, man regt sich über Dinge auf oder das hat nicht geklappt. Dann spricht man ich habe mit meiner Lebensgefährtin drüber gesprochen, die konnte damit ja auch nichts anfangen, die hat mir halt zugehört, was ja auch nicht gut war. Aber man ist halt permanent immer abends, wenn man ins Bett geht, was kommt morgen wieder, welche Anfragen kommen rein, was muss noch gemacht werden, oh, die Dokumentation fehlt noch, der Bericht muss noch, diese Gefährdungsbeurteilung, diese ganzen Dinge, die sind einfach permanent, hat man die an sich kleben. Und bei mir war es auch immer so, ich bin einmal im Jahr, fahre ich mit dem Motorrad weg, zwischen 8 und 10 Tage, da fahren wir in die Alpen, mein Cousin und ich, und selbst dann konnte ich nicht mal abschalten, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs war. Den ganzen Tag, man hat zwar seine Ruhe, aber die Gedanken kreisen ja ständig um die Arbeit. Oh je, 2 Wochen Urlaub, was bleibt denn da jetzt wieder alles liegen? Hoffentlich ist das gemacht worden. Hoffentlich haben die das erledigt. Hoffentlich hat sich da jemand drum gekümmert. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Oh, verreckt, muss ich noch aufschreiben. Dass ich, wenn ich nach dem Urlaub wieder hingehe, dass ich gleich noch gucke, ob das gemacht wurde. Ob das ich das noch. Und so geht das halt permanent. Man kann da gar nicht abschalten. Und immer wieder sind es auch blöderweise die gleichen Gedanken dann. Die kommen immer wieder. Man hat gestern schon drüber nachgedacht. Heute, ah ja, genau, gestern habe ich das war schon. Also man ist dann wirklich total neben der Spur, ach, ne? Teilweise. Also mir ging es zumindest so, dass ich dann mit meiner Freizeit eigentlich nichts mehr anfangen konnte, ne?
Jetzt sagst du ja, du konntest mit deiner Freizeit nicht mehr so viel anfangen. Wie hat es denn dann das Umfeld aufgefasst? Hast du das am Anfang versucht zu verstecken oder haben die dann schon auch gemerkt, wie sich auch vielleicht deine Laune verändert hat oder dass du dich zurückziehst?
Ja, ich habe natürlich schon, also ja, teilweise habe ich mich schon auch ein bisschen zurückgezogen, wo es ging. Aber wenn ich dann im Verwandtenumkreis war oder im Bekanntenumkreis, dann irgendwann hat man sich dann immer wieder selber wieder ertappt, dass man dann da auch über die Arbeit redet. Das hat natürlich die auch genervt, ne? Sag ich jetzt mal, das will ja auch, man kann mal drüber reden, wenn man irgendwo ist, aber wenn man halt permanent immer das als Thema hat, war dann auch nicht gut. Ich meine, die haben es dann schon gemerkt, dass da was nicht stimmt, aber man hat mir das jetzt nicht irgendwie vorgeworfen und man hat mich jetzt da nicht als nervend empfunden. Man hat es mir dann schon einmal gesagt und ja, man dann, wenn man es gesagt bekommt, wird es einem bewusst, ja, okay, gut, jetzt bin ich wieder in diesem Hamsterrad drin und regt mich über die Dinge auf, die anderen Leute eigentlich gar nichts angehen oder die andere Leute auch gar nichts mit zu tun haben, ne? Und da hat man sich schon ein bisschen zurückgezogen dann auch.
Für dich war der Punkt erreicht, als deine Frau gesagt hat, hier, du musst mal was machen. Wie ging es dann für dich weiter? Wie hast du dir Hilfe gesucht? Was waren deine ersten Schritte?
Also ich habe natürlich erstmal versucht, mir meiner Situation eigentlich wirklich bewusst zu werden. Wir haben dann sehr viel über die Arbeit auch gesprochen, über meine Situation. Und ich habe dann ja auch teilweise, sie hat mich dann auch animiert, schreib halt wieder mal ein Buch oder kümmere dich, versuch dich da abzulenken. Das hat auch zeitweise funktioniert. Habe ja da mit meiner Sinngrund-Krimi-Reihe immer wieder versucht, auch mich abzulenken. Aber selbst dann hatte ich nicht mal den Interesse, da irgendwas zu machen. Also ich habe dann auch keinen Laptop mehr angelangt, ich habe auch kein Buch mehr gelesen. Ich habe dann immer nur noch in die Glotze geschaut, ne? Und das war dann alles sehr eintönig, der Tagesablauf. Ja, und dann haben wir halt überlegt, was können wir denn tun? Was habe ich denn für Optionen? Wie komme ich aus diesem Rad wieder raus? Und dann wurde es sehr schnell klar, also dass ich den Job auf jeden Fall wechseln muss. In welcher Art und Weise war mir noch nicht bewusst, wie das dann enden wird. Aber es war klar, da muss ich weg. Ja, das war dann schon auch das Thema, wo sie dann auch gesagt hat, du musst was tun, weil so kann es nicht weitergehen.
Hast du in der Phase auch mal überlegt, mit deinem Chef über deine Gedankengänge, deine Gefühle zu sprechen oder auch Veränderungen einzufordern? Oder sagst du, in dem Moment war ich gar nicht in der Lage, mit meinem Arbeitgeber nach Lösungen zu suchen?
Also ich habe dann schon auch mit meinem direkten Vorgesetzten über gewisse Dinge auch gesprochen. Er hat auch da gewisse Verständnis auch signalisiert. Man hat mir auch signalisiert, dass man für mich eine neue Stelle schaffen möchte. Dass das aber nicht so schnell geht. Ich müsste mich da ein bisschen gedulden. Was ja letzten Endes dann auch so gekommen ist. Aber in meiner Situation war ich schon recht spät dran, sag ich mal. Und dann ist so eine Woche halt auch sehr lang. Ich habe dann immer gedacht, ja, in 2, 3 Wochen bekomme ich eine neue Stelle und. Aber das ging halt auch nicht so schnell, aufgrund gewisser Umstrukturierungsmaßnahmen, die ein Unternehmen eben auch machen muss. Meine Geduld war dann auch nicht da. Dann war die Stimmung auch hier und da in gewissen Gesprächen auch gereizt, natürlich von meiner Seite her auch, weil ich halt gewisse Dinge einfach nicht mehr akzeptiert habe. Ja, und man hat schon auch das wahrgenommen, sag ich mal, aber ob sich jetzt meine Vorgesetzten so bewusst waren der Situation Wie sie sich für mich darstellt, kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich nicht, weil sie sich für mich ja selbst in dem Moment auch noch nicht so extrem dargestellt hat. Sag mal, der Absturz ging dann relativ schnell.
Na? Was bedeutet das dann konkret?
Also von den letzten Gesprächen mit meinem Chef, bis ich dann wirklich nicht mehr auf die Arbeit konnte und auch nicht mehr wollte, das waren dann nur noch wenige Wochen, weil ich einfach dann so ausgebrannt war und so, ich wollte einfach diese Firma nicht mehr sehen, ne? Weil irgendjemand musste ja schuld sein in meiner Situation und ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen dann. Ich habe mich dann, ich konnte nicht mehr, ich war beim Arzt und gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr hin, nie wieder gehe ich da hin. Und dann war ich dann zu Hause, ne? Irgendwann.
Für viele stellt sich dann ja auch die Frage, suche ich mir psychologische Hilfe? Wie suche ich mir psychologische Hilfe? Auch da haben wir wieder unseren Experten gefragt, wie man an Beratungsplätze kommt, wie man so Therapien angeht. Und da würden wir uns auch nochmal anhören, was er dazu gesagt hat.
Also in Deutschland ist, denke ich, allgemein bekannt und auch in letzter Zeit immer wieder medial diskutiert worden, dass es zu wenig schnell verfügbare Psychotherapieplätze gibt. Und für Menschen mit Burnout ist, denke ich, zunächst die Psychotherapie ein wichtiger Anlaufpunkt. Und da versuche ich immer, meine Patienten zu motivieren, eben alle Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt, gleichzeitig. Also sich auf die Warteliste setzen lassen beim nächsten Psychotherapeuten, den sie über die Internetseite 116117 gefunden haben. Und dann aber gleich auch noch zwei andere Therapeuten anrufen und auf die Warteliste gehen. Den Krisendienst anrufen und fragen, was er vielleicht vermitteln kann. Und letztendlich auch in Kliniken anfragen. Es gibt ja viele Kliniken, die elektive Behandlungen machen. Auch unsere Klinik bietet zum Beispiel eine Psychotherapiestation an, wo das, was man ambulant macht in der Psychotherapie wöchentlich, mal nochmal sehr intensiv und zusammengefasst in circa 6 Wochen auf einer Station gemacht wird.
Titus Jakob hat in dem Ausschnitt ja schon mehrere Stellen genannt, wo man sich Hilfe suchen kann. Wie war das denn bei dir? Wo hast du dir professionelle Hilfe gesucht und wie lief das ab?
Also ich habe als allererstes meine Krankenkasse angerufen und die hat mir dann auch eine telefonische Psychologin vermittelt. Mit der habe ich auch dann telefoniert. Als erstes Gespräch war jetzt nicht so fruchtbar. Man wollte mir suggestieren, ich müsste halt mit den Medikamente nehmen und mit Tabletten, gibt es gute Psychopharmaka, kann man dann auch weiterhin auf die Arbeit gehen. Aber Tabletten waren für mich keine Option, weil ich habe mir gesagt, ich bin ohne Tabletten in diese Situation geraten, dann muss ich auch ohne Tabletten wieder da rauskommen, egal wie. Und da war sie ein bisschen brüskiert, die gute Frau am Telefon, aber dann hat sie sich dann wirklich Gedanken drüber gemacht und im zweiten Telefonat hat sie mir dann schon mal den einen oder anderen Tipp gegeben, was ich denn tun sollte, um nicht wirklich in ein Loch zu fallen und bis ich eine Psychologin habe, die mich dann auch wirklich über einen längeren Zeitraum aktiv regelmäßig betreut, weil das war ja das nächste Problem, eine Psychologin zu finden, ist, wie der Psychologe schon gesagt hat, ein schwieriges Unterfangen. Ne?
Als du da angerufen hast, wie war denn da dein Zustand? Warst du da recht gefasst oder hat man dir schon angemerkt, dass es dir ganz schlecht geht?
Ja, ich denke, also ich war natürlich am Telefon sehr ungeduldig, weil man erwartet ja gleich, dass man geholfen kriegt. Ich bin jetzt heute krank und da brauche ich morgen Hilfe. Und für mich muss erst mal lernen, damit klarzukommen, damit ich nicht gleich geholfen kriege. Dass ich erst mal selbst auch was tun muss. Und das ist ja erst mal das erste Problem, sich aufzuraffen, um wirklich einen gewissen Ablauf, einen Tagesablauf, auch wenn man zu Hause ist, sich anzutrainieren. Also ich habe dann auch wirklich den Rat der Psychologin am Telefon verfolgt. Bin wirklich aufgestiegen um 7 Uhr. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll um 7 Uhr. Aber ich habe den Tag begonnen. Ich habe ein kleines landwirtschaftliches Gehöft zu Hause und habe dann halt tagelang, wochenlang aufgeräumt, gekehrt. Ich habe eine große Scheune zu Hause und die habe ich mit dem Handfeger sauber gemacht. War ein bisschen spooky, die Aktion. Aber ich war beschäftigt, so blöd es auch klingt. Und es war wirklich hart und ich musste mich da auch zwingen, ne, irgendwas zu tun. Weil ich musste ja was tun, weil nur vor sich hin simulieren war ja keine Lösung, aber das ist schon wirklich sehr, sehr schwer gewesen, sich da aufzuraffen. Ne?
Hattest du mehrere Gespräche mit dieser Psychologin am Telefon? Weil das ist, als Laie ja vielleicht erstmal ungewöhnlich oder sich jemanden gegenüber zu öffnen, den man nur übers Telefon kennt.
Ja, es war am Anfang auch schwierig für mich. Es hat ein bisschen gedauert. Wie gesagt, nach dem ersten Gespräch habe ich eigentlich gedacht, das wird sowieso nichts. Aber sie hat sich wirklich dann wirklich Gedanken gemacht über mich, über meine Situation, hat mir danach im dritten und vierten Gespräch wirklich dann auch weitergeholfen, muss ich ehrlich sagen. Und dann parallel habe ich natürlich alle möglichen Psychologen abtelefoniert. Ich glaube, es waren über 50. Und von denen 50 wollten mich 30 noch nicht mal auf die Warteliste nehmen, weil einfach die auch schon überfüllt war. Und ich hatte dann auch echt Glück, dass ich bei einer in der Nähe reingerutscht bin, weil jemand da entweder fertig war mit seiner Therapie oder abgebrochen hat. Und die hat mich zurückgerufen und hat mir gesagt, ja, ich habe Glück, ich kann dann kommen. Und dann habe ich wirklich nur in Summe knapp 4 Monate gewarten müssen. Das war wirklich Jackpot, ne, in dem Moment für mich.
Also 4 Monate Wartezeit sind in Deutschland Jackpot bei Therapieplätzen. Also
für mich in dem Fall, ja.
Du hast ja jetzt gesagt, du hast 4 Monate warten müssen. Das ist ja eine ganz schön lange Zeit, gerade wenn es einem natürlich auch nicht gut geht und man akut Hilfe braucht. Wie hast du die Zeit denn dann überbrückt?
Ja, ich hatte regelmäßig ja 3, 4, 5, 6 Gespräche, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, mit der Telefonpsychologin. Das waren dann immer so die Highlights, so alle 2 Wochen, 3 Wochen haben wir mal abgedatet. Ich habe meinen Tagesplan mit ihr erarbeitet, was ich so tue, und habe natürlich dann auch Glück gehabt. Mein Vater war schon Rentner. Mein Vater ist sehr aktiv noch, sehr gesund, sehr fit und sehr handwerklich begabt. Und der hat mich dann, ich sag mal, beschäftigt. Ne? Der hat dann immer, wenn er was gemacht hat, ich bin dann mitgegangen. Ich war dann den ganzen Tag mit dem so unterwegs, bei uns auf dem Hof, wo halt so was gemacht haben. Wir haben eine Halle so ein bisschen repariert und ich habe dann den ganzen Tag gearbeitet. Er hat mir Arbeit gegeben, mach das, mach das. Ich selbst habe eigentlich ganz wenig gesprochen. Mir war auch nicht nach Reden zumute. Ich habe dann teilweise den ganzen Tag haben wir verbracht miteinander, ohne ein Wort zu wechseln. Aber es hat super funktioniert. Mein Vater hat früher auch mal Probleme gehabt mit Depressionen. Also er hat das gekannt, die Situation. Für ihn war das jetzt nichts Befremdliches oder Ungewöhnliches. Er hat mich da unterstützt und hat mich da auch durch diese 4 Monate getragen. Das Schöne dabei war, ich war es ja immer gewohnt als Abteilungsleiter, ich muss die Richtung vorgeben. Ich sage, was gemacht wird, wann es gemacht, wie gemacht wird. Das war wirklich erholsam. Ich bin aufgestiegen und habe mir sagen lassen können, was ich tue. Das war wirklich gut in dem Moment. Das hat gut getan. Jemand, der sich um dich kümmert, der dir sagt, was du tun musst. Du hast eine Aufgabe. Und das war, glaube ich, entscheidend, dass ich jeden Tag irgendeine Aufgabe bekommen habe.
Glaubst du, dass du das ohne deinen Vater geschafft hättest, dich da... Ja, dass du nicht in so ein Loch fällst?
Also wahrscheinlich alleine hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, weil sich alleine zu motivieren, alleine irgendwas zu machen, geht mal eine Zeit lang. Aber wenn dann jemand dabei ist, der dann, man weiß, da gehe ich jetzt hin, da machen wir machen was zusammen, man ist nicht alleine. Man kann auch mal quatschen über die Situation, haben wir auch gemacht zwischendurch. Aber das war schon sehr, sehr wichtig für mich in dem Moment.
Du hast dann ja auch eine Psychologin gefunden, dadurch, dass du selber rumtelefoniert hast. Da frage ich mich jetzt, was waren da vielleicht auch die Unterschiede zur telefonischen Betreuung und inwieweit konnte sie dir weiterhelfen?
Ja, zunächst mal ist es schon ein Unterschied, ob man face-to-face mit jemandem sitzt und sich mit dem unterhält. Ich habe natürlich auch meine gesamte Situation viel ausführlicher darstellen können, wie jetzt mit der Telefonpsychologin, sage ich mal. Sie hat sich Notizen gemacht, hat hier und da hinterfragt. Am Anfang ganz wenig gefragt, hat sich das einfach so angehört, was ich so mache. Und dann hat sie natürlich am Anfang mir so ein bisschen auch den Spiegel vorgehalten, mit der Arbeit, was ich da mache, mit meinen Büchern, dass ich da die Bücher schreibe und dann so Lesungen mache und solche Geschichten. Ja, es war dann auch insgesamt schon sehr viel, was ich so gemacht habe. Und sie hat dann einfach nur diese eine Frage gestellt. Finden Sie das gut? Ja, und die Frage hat eigentlich in dem Moment schon eigentlich alles dargelegt. Ne? Finden Sie das gut? Und natürlich fand ich es nicht gut, nur mich zu stressen und zu machen. Und dann hat sie gesagt, dann müssen wir jetzt was dagegen tun. Und dann hat sie mich also schon ganz gut beraten, hat mir Tipps gegeben, hat mir Dinge empfohlen, hat mir Hausaufgaben mitgegeben. Ich muss dann gewisse Lektüren lesen, sollte ich mir durchlesen. Darüber haben wir dann gesprochen, wie ich das sehe, was da steht und wie ich es erfahren habe. Ja, und so haben wir uns dann, am Anfang habe ich gedacht, okay, was ist das für eine, was will die von mir? Ne? Aber hat sich dann wirklich sehr gut entwickelt und sie hat mir auch gut geholfen, konnte mich auch ganz gut darauf einstellen. Weil ich musste ja wieder arbeiten gehen, ist ja klar. Ne? Es ging ja nicht nur darum, dass ich wieder mich resette, sage ich mal. Es ging ja darum, ich muss ja auch wieder arbeitsfähig werden. Davor hatte ich ja große Angst, dass ich, wenn ich wieder arbeite, Weil ich in dem Moment, wo ich bei ihr war, habe ich ja nicht gewusst, dass ich in meiner alten Firma wieder anfange. Also für mich war dann schon klar, ich mache was Neues. Und dann haben wir uns halt dann hat sie mir gewisse Regeln empfohlen, gewisse Abläufe, die ich täglich machen sollte.
Damit
die
Psychologin jetzt?
Ja, die Psychologin hat mir dann empfohlen, Tipps gegeben, gewisse Rituale einzuführen in meinen täglichen Ablauf, damit ich einfach nicht wieder Gefahr laufe, da hinein zu schlittern. Das sind also private Rituale, aber auch, was dann wichtig war, berufsmäßige Rituale.
Kannst du da vielleicht mal eins nennen als Beispiel, dass man sich das vorstellen kann, was du jetzt mit vor allem berufliche Rituale auch meinst?
Also sie hat zu mir zum Beispiel gesagt, wenn man Feierabend hat und hat noch Gedanken, was man machen soll, dann soll ich das konsequent aufschreiben. Ich soll praktisch ein sogenanntes Tagesjournal führen, auch was ich geleistet habe, damit ich selber weiß, was ich getan habe. Und wenn ich so 10 Minuten vor Feierabend wirklich zusammenschreiben, okay, was war heute, was will ich morgen machen. Dann habe ich mir einen Plan für morgen gemacht, für den nächsten Tag und dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann habe ich wirklich nicht mehr an die Arbeit denken müssen, weil der nächste Schritt war dann, am nächsten Tag diese Liste zur Hand nehmen und diese Aufgaben wieder in Erinnerung rufen und dann entsprechend den Tag planen. Und dann auch immer mal zwischendurch, wenn man das Gefühl hat, es wird zu viel, rausgehen aus der Firma. Das ist ganz wichtig. Mittagspause machen, rausgehen, spazieren gehen, frische Luft schnappen.
Gab es da noch so Schritte auf dem Weg hin zur Wiederaufnahme der Arbeit, dass ihr irgendwie gesagt habt, in 4 Wochen ist es soweit, Woche 1 das, Woche 2 das oder wie lief das ab?
Ja gut, man hat ja diese Wiedereingliederung über die Krankenkassen, die läuft dann ja, je nachdem wie gut man sich halt akklimatisiert und sie hat mir dann auch schon gesagt, die erste Woche einfach mal nur ankommen. Und habe es auch geschafft, wirklich mir vorzustellen, das ist eine neue Firma und ich mache dort jetzt eine andere Arbeit. Und es hat dann auch wirklich ganz gut funktioniert.
Machst du auch tatsächlich eine andere Arbeit, weil du hast ja am Anfang gemeint, dass sich die Zunahme der Bürokratie zum Beispiel stark belastet hat. Machst du jetzt wieder was anderes, das, was du willst?
Ja, also man muss wirklich sagen, also die haben da eine Stelle geschaffen, die wirklich perfekt zu mir passt auch. Ich kann mein komplett erworbenes Fachwissen in den über 20 Jahren, wo ich jetzt schon in der Firma bin, kann ich da einsetzen. Ich betreue jetzt wirklich Dinge oder Projekte, die wo ich halt mich auskenne, wo ich mich sicher fühle, wo ich dem Unternehmen auch aus meiner Sicht helfen kann. Also ich bin wirklich sehr, sehr praxisorientiert meine Arbeit jetzt. Und das ist wirklich sehr gut und da fühle ich mich auch wirklich wohl.
Wie war das denn, als du den ersten Tag hattest? Wie haben denn die Kollegen reagiert, nachdem du nach so langer Zeit wieder da warst? Hat man dich auf das Burnout angesprochen oder nachgefragt oder hat man dich eher vor dich hinarbeiten lassen und in Ruhe gelassen?
Ja, das ist aber wirklich so ein bisschen spooky, ne? Wenn man da wieder reingeht. Und die Mitarbeiter, mit denen ich schon über 20 Jahren zusammenarbeite, die haben schon mal nachgefragt, aber auch nicht am ersten Tag, vielleicht nach 2, 3 Wochen. Am Anfang hat man mich wirklich in Ruhe gelassen. Und es war wirklich auch gut. Auch die alten Mitarbeiter, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, die haben das auch ganz gut gemacht, sind dann mal gekommen und mal gefragt. Aber es ist nicht so, dass man mich jetzt überfallen hätte. Also das war wirklich gut.
Jetzt meintest du ja, dass sich einerseits die Aufgaben jetzt auch wieder geändert haben, weil du auf einer neuen Stelle bist. Hat sich dann auch privat deine Einstellung zur Arbeit geändert?
Ja, also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt, also früher war die Arbeit schon wirklich im Fokus meines Daseins. Mittlerweile ist es schon so, ich mache meine Arbeit, ich mache es ja gern, ich mache es ja zuverlässig, aber ich trenne das jetzt ganz, ganz strikt. Wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause und da hat die Arbeit nichts zu suchen. Natürlich redet man hier und da schon mal ein paar Worte, aber ich merke es dann auch selber und erbinde das selber oder meine Freundin sagt, jetzt ist keine Arbeit. Ne? Aber mittlerweile sagt sie selber, ach, ich habe früher nur negativ über die Arbeit geredet und jetzt rede ich auch wieder positiv über die Arbeit. Und das hört sich dann auch viel lieber an, ist ja klar.
Wenn du jetzt zurückblickst auf das vergangene Jahr, die 1,5 Jahre vielleicht, was sind da deine großen Learnings aus der Geschichte? Gibt es was, das du vielleicht anders gemacht hättest oder wo du sagst, so, oh Gott sei Dank ist das so gelaufen?
Ja, rückblickend ist immer das Schöne, da kann man sehr gute Entscheidungen treffen. Aber so wie es gelaufen ist, war es zu der Zeit schlecht. Aber jetzt rückblickend ist es gut gelaufen. Also ich habe das mit all der Problematik ganz gut hingekriegt, glaube ich. Bin in der Firma geblieben, habe eine Arbeit, die mir jetzt wieder Spaß macht. Habe auch wieder Freude an meinem Lieblingshobby, Bücher schreiben. Also das habe ich auch sehr aktiv wieder aufgenommen, das Ganze. Also rundherum muss ich sagen, habe ich echt die Kurve gekriegt und mein Leben ist wirklich deutlich besser geworden jetzt.
Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei dir bedanken, dass du uns so offen und ehrlich deine Geschichte erzählt hast. Das ist auch nicht einfach. Und so wie dir geht es ja auch noch vielen weiteren Menschen in Deutschland. Hast du vielleicht einen Tipp an sie?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man von Sonntag auf Montag nicht schlafen kann oder generell nicht gut schläft, bevor man auf die Arbeit geht oder wenn man dieses innere Unruhe hat, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, ob man nicht was ändern muss, weil das sind die ersten Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt.
Dann vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte.
Uns ist es jetzt noch ganz wichtig zu sagen, dass wenn ihr selbst betroffen seid oder Menschen aus eurem Umfeld kennt, die unter einer psychischen Krankheit leiden, dann traut euch, euch professionelle Hilfe zu holen. Wir haben euch jetzt nochmal alle wichtigen Links und Nummern zu Hilfestellen in die Shownotes verlinkt. Und wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und auch davon erzählen möchtet, dann meldet euch doch gerne bei uns per E-Mail unter podcast@meinpost.de. Wir behandeln das, was ihr uns schreibt, natürlich vertraulich und melden uns dann auch nochmal bei euch. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, abonniert doch gerne unsere Show. Bis zum nächsten Mal und frohes Schaffen.
Frohes Schaffen. Ciao.